Bevor wir den Text zu Vers für Vers ansehen, möchte ich einige Vorbemerkungen machen. Ich möchte erstmal eine Warnung, eine Wahrnehmung und ein Wort der Seelsorge anbringen. Und hoffentlich, ja. Genau, muss ich auch ehrlich zugestehen, das ist ein langer Vorlauf zum Text, was ich normalerweise nicht mache, aber ich glaube, als Pastor ist es genau an dieser Stelle angebracht. Zuerst mal eine Warnung. Ich war beeindruckt von dem, was Billy Grahams Tochter Ruth bei seiner Beerdigung sagte. Ruth Graham war 21 Jahre lang verheiratet und endete ihre Ehe tragisch mit einer Scheidung. Sie zog in die Nähe ihrer älteren Schwester, um einen neuen Anfang zu wagen. Dort wurde sie mit einem gut aussehenden Witwe vorgestellt und sie begannen sehr schnell eine ernsthafte Beziehung mit ihm zu führen. Ihre Kinder mochten ihn nicht. Ihr Vater und ihre Mutter riefen an und sagten ihr, dass sie solle es langsamer angehen lassen. Ihre Geschwister rieten ihr, ihn erst der Familie vorzustellen. Sie weigerte sich und heiratete ihn. Innerhalb von 24 Stunden wusste sie, dass es ein schrecklicher Fehler war. Nach fünf Wochen floh sie. Sie konnte nirgendwo hin und wollte nach Hause zu ihrer Mutter und ihrem Vater. Und es war eine Fahrt von 2 Tagen. Stell dir die Gedanken vor, die ihr durch den Kopf gegangen sein müssen. Was soll ich meinem Vater sagen? Wie kann ich meiner Mutter gegenübertreten? Ich bin ein Versager. Ich bin eine solche Schande für die Familie. Die Grahams lebten an der Seite eines Berges. Und wenn du den Berg hinauf und um die letzten Kurven fuhrst, stand dort ihr Haus. Und an diesem Tag, also an dem sie ankam, stand ihr Vater. Er wartete auf sie. Als sie aus dem Auto ausstieg, schlang Billy seine Arme um sie und sagte: Willkommen zu Hause. Keine Scham, keine Vorwürfe, keine Verurteilung. Und Ruth sagte dann diese Worte: Mein Vater war nicht Gott, aber er hat mir an diesem Tag gezeigt, wie Gott ist. Wenn du dich an irgendwas aus dieser Predigt erinnerst, dann möchte ich, dass du dies weißt. Der Gott der ganzen Heiligen Schrift lädt uns immer wieder ein, mit unserem Scham, mit unserer Gebrochenheit, mit unserem Versagen nach Hause zu kommen. Gottes Rettungsplan durch Jesus ist wie ein großes Banner, das für die ganze Schöpfung entfaltet wird und sagt: Komm nach Hause. Hier seid ihr willkommen. Im Mittelpunkt der Heiligen Schrift steht ein Vater, der verlassen wurde und dessen Herz bereit ist zu vergeben. Im Mittelpunkt hat Eon auch im Gebet mit einbezogen, steht eine Braut, die untreu geworden ist. Das sind wir. Und ein Bräutigam, Jesus, der bereit ist, uns nachzugehen, zu retten, zu lieben, zu heilen, zu heiraten und sich an uns zu binden, selbst wenn es ihn sein Leben kostet. Jeder Text in der Heiligen Schrift soll uns daran erinnern, wie Jesus ist. Jeder Text über die Ehe. Das führt jetzt zu meiner Warnung. Du findest in diesem Text diesen seelsorgischen Ton nicht. Warum? Jesus konfrontiert nicht die Gebrochenen, nicht die Verwundeten, nicht die Verletzlichen. Er konfrontiert die hochmütigen Religiösen. Seine Herangehensweise ist eher die eines Propheten als die eines Pastors. Er richtet harte Worte an harte Herzen. Zweitens eine Wahrnehmung oder eine Klarstellung. Der Schwerpunkt des Textes liegt nicht auf dem, was die meisten Menschen denken. Christen suchen in diesem Text nach Antworten wie, was sagt denn Jesus über Scheidung? Oder was sagt die Heilige Schrift über Wiederheirat? Oder wenn ich geschieden bin, gibt es denn die Gewissheit der Vergebung? Was mache ich mit meinem anhaltenden Schuld und Scham? Die Bibel spricht zwar über diese Dinge, aber nicht hier. Das Hauptziel von Jesus in diesem Abschnitt ist es, uns dazu zu bringen, wie Jünger zu denken. Dass wir die Ehe wie Jünger angehen. Dass wir Beziehungen wie Jünger angehen. Und letztens ein sehr sorgliches Wort. Muss ich ehrlich zugestehen, das ist ein schwieriger Text zu predigen. Das Herz eines Pastors, das Herz eines Predigers ist es, sich um die Menschen zu kümmern, individuell und besonders. Es ist enorm schwer, zu allen zu predigen und nicht in der Lage zu sein, auf einzelnen Situationen mit der Feinfühligkeit einzugehen, die sie verdienen. Jede Situation ist anders und ich hoffe, dass ihr gnädig mit mir seid, dass ich nicht alles sagen kann in einer Predigt. Ich bete, dass Gott dieses Wort, diese Predigt an uns allen richtet und sie individuell und zärtlich anwendet, wie es in einer Predigt ich nicht machen kann. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du nach dieser Predigt Fragen hast, wende bitte an Jonathan oder eine der Leiter. Ich vermute, dass sie sich freuen würde, mit dir weiterzuarbeiten. Ich vermute, dass sie gerne dir zeigen würde, wie deine Geschichte, so kaputt, wie sie sich anfühlen mag, in Gottes größere Geschichte der so erlösende Gnade passt. Lass mich mit den einleitenden Worten, mit einem Trost beginnen. Egal, wo du dich befindest, ob du glücklich oder unglücklich verheiratet bist, ob du ledig, geschieden, verwitwet, wieder verheiratet bist, egal welche, es gibt eine Ehe, die dir gehört. Und zwar die mit Jesus. Und für alle, die in Christus Jesus sind, ist diese Ehe noch nicht vorbei. Und wird auch nie sein. So, mit dieser Grundlage möchte ich unsere Studie jetzt beginnen und nochmal beten. Ja, liebvoller Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort jetzt benutzt, um uns zu formen, uns zu verändern. Und durch den Geist zu heilen. Sprich jetzt zu uns, wie wir gerade gesungen haben. Und wende dieses Wort auf individuellen Situationen an. Überzeuge uns, wo wir unser Denken ändern müssen. Tröste uns, wo unsere Schuld und Scham erdrücken. Und mach das, was du sagst, zum Mittelpunkt unseres Lebens. Im Namen Jesu Christi. Amen. Gut, dieser Text gliedert sich in zwei Hauptteilen, also die Falle und die Fakten. So, wir sehen die Falle in Vers 1 und 2 und die Fakten in Vers 3 bis 12. Erstmal die Falle. Wir sehen in Vers 2, dass die Pharisäer Jesu eine Falle stellen. Ich lese nochmal vor, die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Aber wir müssen auch einen Schritt zurückgehen und uns den Ort und die Absicht der Falle ansehen. Erstmal der Ort. Vers 1 gibt uns dieses Detail, das wir leicht übersehen können. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits von Jordans in das Gebiet von Judäa. Warum würde das denn wichtig sein? Es war in der Region Perea, so dem heutigen Jordan, wo Herodes Antipas König war. Die Lehre über die Ehe findet am Jordan statt, in der Nähe der Wüste, in der Johannes der Täufer gewirkt hat. Erinnert euch vielleicht daran, warum Johannes der Täufer von Herodes Antipas ins Gefängnis geworfen wurde und geköpft wurde. Weil Johannes Herodes dafür kritisierte, dass er die Frau seines Bruders an diesem Ort geheiratet hat. Versteht ihr jetzt die Spannung? Wenn du das Markus-Evangelium so durchliest, wie wir jetzt tun, könnte man meinen, dass dieser Abschnitt ein Ausreißer ist. Jesus hat uns gezeigt, wer er ist, wie das Reich Gottes aussieht und seine Mission ans Kreuz zu gehen. Und dann kommt ein Schnitt über Scheidung und Ehe. Wie passt das eigentlich dazu? Was ist hier denn los? Aber das bringt uns auch zur Absicht. Vers 2, und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Sie kommen nicht, um aufrichtig belehrt zu werden. Sie sind gekommen, um ihn zu prüfen, um ihn eine Falle zu stellen, ihn aufzustellen und niedermachen. Jesus ist für sie ein Problem, das mit allen Mitteln beseitigt werden muss. Und Markus verwendet dieses Wort prüfen oder versuchen 4-mal im Markus-Evangelium, 3-mal für die Pharisäer, 1-mal für Satan in Markus 1, Vers 13. Ich denke, Markus will damit Folgendes andeuten. Die Pharisäer näherten sich Jesus eher wie Satan im Garten, wie Satan in der Wüste als alle anderen. Sie verdrehen die Heilige Schrift, um Jesu Mission zu vereiteln, um seine Botschaft zu verändern, aber vor allem seine Mission zu vereiteln. Eine Mission, die darin bestand, sein Leben zu seiner Zeit, auf seiner Weise hinzugeben. Und die Falle liegt in die Frage, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlasten? Man muss verstehen, dass es unter den jüdischen Führern 2 Denkschulen darüber gab, was Mose 24, Vers 1 bedeutet. Und hier ist der Vers. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlasst und so weiter. Die Falle liegt in dem Wort Schändliches. Die liberale Denkschule so interpretiert, Schändliches ist alles, was dem Mann nicht gefällt. Ist alles, was die Scheidung konnte aus jedem Grund ausgesprochen werden, den der Mann wollte, bis hin zum verbrannten Toast. Ich finde es ironisch, dass die Pharisäer, die so oft auf der konservativen Seite, so theologisch gesehen stehen, sich in diesem Fall für die liberale Interpretation stehen. Warum? Die offensichtlichste Antwort ist die: Diese Sichtweise bewahrt ihre Macht, Kontrolle, Autorität in der Beziehung. Sie sind die Einzigen, die bestimmen, was unanständig oder schändliches ist. Und sie haben die Grenzen sehr weit gesteckt. Die konservative Schule sagte, dass Schändliches nur Ehebruch bedeutet. Punkt. So, die beiden Lager stehen also im Konflikt und wollen sehen, auf welche Seite Jesus schlagen wird. Noch besser, vielleicht wird Jesus aber auch etwas sagen, dass er ihn ins Unglück stürzt und zu seinem vorzeitigen Tod führt, wie Johannes der Täufer. Aber jetzt, das kommt jetzt zu den Fakten oder die Wahrheiten. Es gibt mindestens 3 Dinge, 3 Wahrheiten, die Jesus uns über die Ehe lehrt. Erstens, Gott gibt die Erlaubnis, sich zu scheiden. Zweitens, Gott hat einen Entwurf oder einen Plan für die Ehe. Und dann drittens, Gott ermöglicht Versöhnung. Also erstmal Erlaubnis, Vers 3 bis 5. Jesus antwortet auf die Frage der Pharisäer mit einer brillanten, meisterhaften Klärungsfrage, die er selbst stellt. Er stellt klar, dass er in diesem Kreuzfeuer derjenige sein wird, der die Fragen stellt. Brillant. Was hat Mose euch geboten? Und Jesus macht daraus eine Prüfung für die Pharisäer. Er zwingt sie zuzugeben, dass Mose die Eheentscheidung zwar nicht befohlen, sondern er erlaubt hat. Sie geben ihr eigenes Problem zu, wenn sie Jesus antwortete, was hat Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Mit ihren eigenen Antwort macht Jesus ihnen schnell klar, dass sie Gottes erlaubendes Gesetz mit seinem vorgeschriebenen Gesetz verwechselt haben. Sie verwechseln das, was Gott erlaubt, mit dem, was er befiehlt. Und hier ist der Punkt. Die Scheidung wird in der Bibel nie befohlen. Aber in Vers 5 wird sie zugestanden. Und es ist ein schmerzhaftes Zugeständnis. Es ist wichtig, innezuhalten, wenn wir die Wörter lesen, wegen der Härte eures Herzens. Es ist ein schmerzhaftes Zugeständnis, aber auch ein barmherziges Zugeständnis. In Situationen, in denen es absolut notwendig zu sein scheint, ist es barmherzig. Wir müssen bedenken, dass dieses Zugeständnis an die Scheidung im Alten Testament in einer Welt gemacht wurde, in der Frauen oft schutzlos und rechtlos und ohne rechtlichen Schutz waren und ausgebeutet waren. 5. Mose 24 ist keine Aussage darüber, dass Gott die Ehescheidung gut heißt, sondern dass dieses Zugeständnis Schutz braucht. Es ist ein Schutz für die schutzbedürftigen Frauen, die ohne eine Scheidungsurkunde, ohne ein ordentliches Verfahren ausgebeutet und ohne Versorgung bleiben würden. Ein Scheidebrief verlangsamt den Prozess. Er hält Männer davon ab, nach Beliebigen zu sündigen, indem es ihnen erlaubt ist, übereilte, unüberlegte, egozentrische Entscheidungen zu treffen. Es wurde ein Verfahren eingeleitet, bei dem eine Bescheinigung erteilt werden muss. In Matthäus Evangelium ist eine Parallelstelle, also wir gucken auch in einige Teile auch davon. In Matthäus Evangelium 19, Vers 9, fügt Matthäus hinzu, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus weist eindeutig darauf hin, dass es ein Zugeständnis für Scheidung gibt. Paulus fügt in 1. Korinther 7 hinzu, dass auch das Verlassenwerdens durch einen Ungläubigen eine Scheidungsgrund ist. So viele Theologen würden auch heute Sucht oder Missbrauch auch als Form des Verlassenwerdens ansehen. Zusammenfassend kann man auch sagen, dass das Neue Testament die Scheidung bei Ehebruch, großer Unmoral oder vorsätzlicher längere Verlassenheit durch einen Ungläubigen erlaubt. Was Jesus zeigt, aber ist das Problem nicht mit dem Gebot ist. Das Problem ist nicht, welche theologische Partei Recht hat. Das Problem ist nicht, ob er Recht hat oder sie Recht hat. Natürlich, die Pharisäer meinen oder neigen dazu, ihm zu glauben. Das Problem liegt bei den Menschen. Die Herzen der Menschen sind hart, egozentrisch, eigennützig. Und wenn man sie sich selbst überlässt, neigen sie immer dazu, Gottes Plan für die Ehe zu entehren. Es ist keine Übertreibung, eine Scheidung mit einer Amputation zu vergleichen. Vers 8. Die beiden sollen ein Fleisch sein. Ein Pastor drückte so aus, eine Scheidung kann nicht so sein, als man einfach ein Stück Kleid also abnimmt, als würde man ihn ausziehen. Eine Scheidung ist eher, als würde man den Arm abnimmt. Jesus sagt, dass es in der Ehe um das Einssein, im Bund sein. Das zu trennen, was Gott zu einem Fleisch gemacht hat, ist wie etwas in Stücke zu reißen. Oder das Amputieren von Gliedmassen. Es ist ein Herausreißen des Körpers. Es bleibt, hinterlässt Narben. Schmerzhaft für alle, die es erleben. Es ist und sollte der letzte Ausweg sein. Aber ich möchte auch eine andere Beobachtung machen. Gucken wir, wie die Pharisäer mit dem Gesetz umgehen. Denn machen wir auch das Gleiche, wenn wir ehrlich sind. Gott wollte eine schützende Barriere sein. Die Pharisäer verwandelten es in eine breite Brücke, die es ihnen ermöglicht, das zu tun, was sie wollten. Die Pharisäer wollten sich auf die Ausnahme konzentrieren. Jesus wollte auf den Entwurf konzentrieren. Und hier ist eine der Anwendungen für uns als Nachfolger Jesu. In der Nachfolge geht es nicht darum, zu sehen, wie weit man gehen kann und trotzdem das Gesetz einhält. In der Jüngerschaft, Wachstum in Christsein, geht es darum, wie nah wir zu Gott und seinem Gesetz kommen können, um ihn zu verherrlichen. Wachstum in der Christusähnlichkeit bedeutet, dass wir aufhören, Schlupflöcher zu finden, um unsere Sünde zu entschuldigen, dass wir aufhören, unsere Sünde zu verharmlosen und dass wir versuchen, alle unsere Gedanken, Motiven, Handlungen, Worte vor das Licht seiner Gnade zu stellen. Jetzt zum Entwurf, Vers 6 bis 9 richtet Jesus seine Aufmerksamkeit auf den Plan für die Ehe. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So, an dieser Stelle macht Jesus deutlich, dass er mehr daran interessiert ist, über seinen Plan für die Ehe zu sprechen, also über sein Zugeständnis für die Scheidung. Und sein Plan beinhaltet eine Geschichte, einen Mann, eine Frau, ein Fleisch, eine Mission, eine Autorität. Das Wort eins, habt ihr gemerkt, wird immer wieder betont, wenn wir und auch mit Recht, wenn wir auf der Schöpfungsgeschichte so hinweisen. In Matthäus 19, Vers 4, die Parallelstelle, sagt Jesus: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Ein genialer Schachzug. Jesus sagt, naja, ihr wollt zurückgehen, ihr wollt dann über Mose reden, ihr wollt dann über 5. Mose reden und was Mose dazu geschrieben hat. Naja, ich habe einen Vorschlag. Gehen wir noch weiter zurück, was Mose in 1. Mose geschrieben hat. Die Pharisäer wollten Jesus in die Falle der Legalität locken. Und Jesus will sie lehren, seinen Plan für die Liebe der Ehe zu erkennen. Mit anderen Worten, um diese chaotische Mitte zu verstehen, in der wir jetzt leben, müssen wir zurück zu einem schönen Anfang gehen. Unsere Geschichte ist mit Gottes Geschichte verbunden. Unsere Ehen sind mit seinem Plan für die Ehe verbunden. Wir sind nicht von seinem ursprünglichen Entwurf der Schöpfung getrennt. Und derjenige, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat, stell dir vor, derjenige, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat, ist derjenige, der jetzt in diesem Abschnitt über den Plan der Ehe spricht. Schau dir nochmal den wunderschönen Entwurf der Schöpfung für die Ehe an. Es gibt einen Mann und eine Frau. Gott hat sie als Mann und Frau geschaffen. Er macht einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. In einem Kontext, in dem Frauen oft abgewertet wurden, verleiht Gottes Schöpfungsentwurf allen Frauen Würde. Das ist sein schöner Anfang. Männer und Frauen sind von Wesen her gleich, gleich an Würde, gleich an Wert, gleich an Aufgabe, aber unterschiedlich in Rolle und Funktionen. Aber hast du gemerkt in diesem Text, wie die Pharisäer diese Gleichheit des Wesens, des Designs, der Würde, des Wertes der Frauen angreifen? Sie unterstützen eine Auffassung von Ehe, die von Männern dominiert wird und Frauen erniedrigt. Und Jesus sagt, stopp, hör auf damit. Kehrt zurück zu dem schönen Anfang. Die Ehe ist keine eindimensionale, von Männern dominierte Beziehung. Sie ist eine Beziehung zwischen zwei Personen, die in ihrer Würde gleich sind und ihre Funktion doch unterschiedlich sind. Das hat enorme Auswirkungen darauf, wie wir die Sexualität in dieser chaotischen Welt betrachten. Dale Bruner drückte so aus: Die unauflösliche heterosexuelle Ehe ist kein Kampf der Gesetzlichkeit, sondern die Form der von Gott geschaffenen Ordnung und seines Entwurfs. Das müssen wir als Christen und Nichtchristen merken. Versteht bitte, die Gemeinde in unserer Kultur, die diese Auffassung für die Ehe zwischen Mann und Frau haben, das ist kein Kampf der Gesetzlichkeit. Die Gemeinde, die diese Ansicht vertritt oder vertreten, halten an den schönen Anfang fest, an den Plänen eines weisen und liebenden Gottes. Betrachte auch die Sprache in Vers 7, als ist Bundessprache. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und das Wort für anhängen hier oder festhalten bedeutet hier kleben, festkleben, eng, mit Treue, mit unerschütterlicher Hingabe aneinander halten. Es ist das Wort für ein Bundesehepaar. Schau Vers 9 an. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. In manchen Übersetzungen heißt es, was Gott zusammengebunden hat. Dieses Wort unterstreicht die Verbindung in der Mission. Es ist ein Bild von zwei Menschen, die in dieselbe Richtung gehen und dieselben Ziele verfolgen. Das ist der Zweck des Bundes in einer Ehe. Einigkeit in der Loyalität, unerschütterliche Einigkeit in der Mission, in dieselben Richtung blickend. In der Ehe geht es nicht um Selbstbefriedigung. Es geht nicht um Selbstbefriedigung der eigenen Vergnügen oder eigene Ziele. Die Ehe ist eine Bühne und ein Mittel, mit dem die Liebe des Bundes und der Erlösungsauftrag die dunklen und zerbrochenen Ecken dieser chaotischen Welt durchdringen. Ist das uns bewusst? Timothy Keller hat ein hilfreiches Buch über die Ehe geschrieben. Ich werde ihn zweimal zitieren. Sein längerer Text, deswegen hab ich eine Folie daraus gemacht. Aber wichtig, hör bitte zu. Soziologen argumentieren, dass in der heutigen westlichen Gesellschaft der Markt so dominiert geworden ist, dass das Konsummodell zunehmend die meisten Beziehungen prägt, die historisch gesehen einen Bund eingegangen sind, einschließlich die Ehe. oder der Ehe. Heute bleiben wir mit Menschen nur so lange verbunden, wie sie unsere Bedürfnisse zu einem für uns akzeptablen Preis erfüllen. Und wenn wir keinen Gewinn mehr machen, das heißt, wenn die Beziehung mehr Liebe und Bestätigung von uns verlangt, als wir zurückbekommen, dann akzeptieren wir unsere Verluste und beenden wir die Beziehung. Das wird auch als Kommodifizierung bezeichnet, ein Prozess, bei dem soziale Beziehungen auf wirtschaftliche Tauschbeziehungen reduziert werden. Und so verschwindet die Idee des Bundes in unserer Kultur. Der Bund ist also ein Konzept, das uns zunehmend fremd ist. Und doch sagt die Bibel, dass er das Wesen der Ehe ist. Ich behaupte, dass dieser Verlust einer der Gründe dafür ist, dass unsere Kultur aus den Fugen gerät. Wenn wir Beziehungen oder das Leben nach dem Konsummodell aufbauen und nicht nach dem Schönheit des Bundesmodell, verlieren wir die Schönheit des Engagements und die Selbstaufopferung in Beziehungen. Wir enden in billigen und oberflächlichen Beziehungen, weil wir an billigen und oberflächlichen Vorstellungen von Engagement festhalten. Vers 8, und die zwei werden ein Fleisch werden. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Johannes Calvin schrieb, dass die Kinder eines Mannes Teile von ihm selbst sind. Aber die Frau ist er selbst. Das ist der Plan Gottes für die Ehe. Eine Geschichte, ein Mann, eine Frau, eine Einheit im Bund. Und diese Einheit wird im Sex dargestellt. Sex ist die körperliche Darstellung einer spirituellen und bundnisorientierten Realität. Deshalb sagt Jesus im Zusammenhang mit der Ehe, zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und damit will er sagen, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau besteht und dass Sex außerhalb dieser Verbindung sündhaft ist. Das ist, als würde man ein Rembrandt-Gemälde als Fußtreter benutzen. Es ist, als würde man eine Ferrari in ein Aquarium verwandeln. Das zerstört die Schönheit dessen, was er geschaffen hat. Ich möchte eine weitere Anwendung hervorheben. Es ist ein Mythos, dass Jesus nie über die Homosexualität gesprochen hat. Er spricht sich gegen Homosexualität aus, indem er für eine klare Gestaltung der Ehe zwischen Mann und Frau spricht. Aber nicht nur das. Er spricht auch gegen jedes sexuelles Verhalten außerhalb der Ehe. Prostitution, Pornografie, Ehebruch, vorehelichen Sex und homosexuelles Verhalten. In unserer Kultur ist, in der das Ich und unsere Gefühle das höchste Autorität haben, kann es natürlich und verständlich zu einer Gegenreaktion kommen. Wer sagt, dass das die einzige Auffassung der Ehe ist? Wer sagt, dass nicht alle Formen der sexuellen Aktivitäten von Gott gesegnet werden kann? Wie kannst du es sogar wagen, solche bigotten Ansichten zu vertreten? Als Christen müssen wir schlucken. Und ich würde auch sagen, als Christen müssen wir mit Klarheit und Demut antworten. Der Schlüssel ist Vers 9. Was nun Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Mit anderen Worten, das ist nicht meine Meinung. Es geht nicht um meine Autorität. Die Ehe gehört Gott. Er hat sie geschaffen, er hat sie entworfen, er erhält sie aufrecht, er segnete sich. Und die Art und Weise, wie er sie gestaltet hat, soll ihn in höchstem Maß verherrlichen. Es ist sein Auftrag Und wenn der Schöpfer und wenn er der Schöpfer ist und Erhalter ist, können wir hoffentlich alle zustimmen, dass es nicht unser Recht ist, sich an den Dingen zu schaffen zu machen, die er göttlich entworfen hat. Die Ehe ist eine göttliche Sache. Behandle sie mit Ehrfurcht. Gehe biblisch mit ihr um. Gehe treu mit ihr um. Drittens, ermöglicht. Gott gibt die Erlaubnis, sich zu scheiden. Zweitens, Gott hat einen Entwurf oder Plan für die Ehe. Und drittens, Gott ermöglicht Versöhnung. Vers 10 bis 12. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Wir werden uns hier kurz fassen müssen. Aber ich möchte auch betonen, dass orthodoxe Christen in Bezug auf Versöhnung oder Wiederheirat zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Wenn, was ich vorschlage, sind die Schlussfolgerungen, zu denen ich gekommen bin und nicht unbedingt die offizielle Position dieser Gemeinde. Und noch kommt auch dazu, Jesus sagt nicht alles, was die Bibel über Wiederheirat oder Versöhnung zu sagen hat, in zwei Versen. Hoffentlich ist das uns klar. Die Bibel erlaubt an anderen Stellen eindeutig die Wiederheiratung. Nehmen wir als 5. Mose 24 zum Beispiel oder 1. Korinther 7. Ich würde sagen, dass eine Scheidung oder Befreiung von der Ehe voraussetzt, dass man die Freiheit hat, wieder zu heiraten. Die Ausnahme wäre, wenn sich zwei Gläubigen unbiblisch scheiden lassen, dann hast du laut Paulus zwei Möglichkeiten. Bleib ledig oder lass dich versöhnen. Was macht denn Jesus hier in diesem Text aber? So oberflächlich betrachtet scheint es so, als Jesus auf einmal eine strenge Auffassung von Wiederheiratung hat. Warum sollte er so streng sein, wenn die Bibel an anderen Stellen die Wiederheirat erlaubt? Meine Antwort: Jesus möchte, dass das Evangelium in die Herzen seiner Jünger, Jüngerinnen eindringt. Er will nicht, dass sie vergessen, dass der Kern des Evangeliums die Versöhnung ist. Im Zentrum des Evangeliums steht die Erlösung. Und Jesus ist gekommen, um zerbrochenen Dingen zusammenzufügen. Jesus ist gekommen, zerbrochenen Menschen und Beziehungen zu heilen und wiederherzustellen. Und er will damit sagen, wenn sich ein gläubiges Paar unbiblisch scheiden lassen und Ehen mit anderen Menschen eingehen, kann es keine Versöhnung geben. Jesus sagt, vergiss den Plan nicht, vergiss das nicht das Ziel des Evangeliums. Das heißt, wenn ein Paar unbiblisch scheiden lässt, hält sie davon von einer Wiederheirat ab, in der Hoffnung, dass die heilende Kraft der Gnade Gottes in ihren Herzen wirkt. Und hinter diesem Gedanken steckt Folgendes. Jesus sagt, mein Leben, mein Tod wird zeigen, dass selbst die größten Vergehen vergeben werden kann oder können. Selbst die schwierigsten Beziehungen können wiederhergestellt werden. Und als Christinnen und Christen ist es unerlässlich, dass wir einander vergeben, egal wie schwer die Sünde ist, denn Christus hat uns vergeben. Ich mache hier den Schluss. Ich bin nicht der Erste, der das sagt, aber die Ehe ist nichts für schwache Nerven. Oder? Sie ist sowohl wunderbar und schmerzhaft. Damit möchte ich mit einem Zitat aus Timothy Kellers Buch beenden. Und er fasst einige Gedanken von dieser Predigt zusammen. Er schreibt, der Grund, warum die Ehe so schmerzhaft und doch wunderbar ist, liegt darin, dass sie ein Spiegelbild des Evangeliums ist, das gleichzeitig schmerzhaft und wunderbar ist. Das Evangelium ist dies. Wir sind in uns selbst sündiger und fehlerhafter, als wir uns je zu glauben wagten. Aber gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagten. Das Evangelium kann unseren Herzen mit Gottes Liebe so füllen, sodass du damit umgehen kannst, wenn dein Ehepartner dich nicht so liebt, wie er oder sie es sollte. Das macht uns frei, die Sünden und Fehler unseres Ehepartners bis auf den Grund zu sehen und sie anzusprechen und deinen Ehepartner trotzdem voll und ganz zu lieben und zu akzeptieren. Und genauso kann man sagen, dass das Evangelium unseren Herzen so füllen können mit Gottes Liebe, so dass du endlich frei bist in der Ehe, Sünde zu bekennen, die dein Ehepartner dir denn vor Augen mehrmals denn geführt hat. Vollständig bekennen, keine Ausrede, keine Verharmlosung. Das Evangelium verändert alles. Es wird zur Quelle der Liebe und Opfer und des Opfers, die wir brauchen, um eine der intimsten Beziehungen aufzubauen, die wir außerhalb der Beziehung zu Gott haben können. Und durch diese aufopfernde Liebe können wir die Liebe nachahmen, die Gott durch Jesus Christus für uns hat. So denken wir als Jünger Jesu über Ehe und Beziehung. Lasst uns beten.